Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Heute ist Montag, der 26. April. Der Traum von dem Standbild und die Deutung mit den vier Weltreichen liegt hinter uns. Was liegt näher für einen Despoten wie Nebukadnezar, als seinen Traum zu leben? Daniel 3, 1 bis 30 aus der Basisbibel. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild machen. Es war 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Er ließ es in der Ebene Dura aufstellen, in der Provinz Babylonien. Dann ließ König Nebukadnezar die Würdenträger holen, die Statthalter und Provinzverwalter, die hohen und einfachen Beamten, die Ratgeber, Schatzmeister und Richter und die Befehlshaber der Provinzen. Sie sollten zur Einweihung des Standbildes kommen, das der König hatte aufstellen lassen. Da versammelten sich die Statthalter und Provinzverwalter, die hohen und einfachen Beamten, die Ratgeber, Schatzmeister und Richter und die Befehlshaber der Provinzen. Sie alle kamen zur Einweihung des Standbildes, das König Nebukadnezar aufstellen ließ. Sie sammelten sich um dieses Standbild, das der König hatte errichten lassen. Dann rief ein Ausrufer mit lauter Stimme: Euch wird etwas befohlen, euch Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen. Ihr sollt niederfallen, sobald die Instrumente zusammen erklingen, die Hörner, Pfeifen und Zithern, die Leiern und Harfen. Dann sollt ihr das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar hat aufstellen lassen. Wer nicht niederfällt, um es anzubeten, wird noch im selben Augenblick in einen brennenden Ofen geworfen. Die Völker fielen nieder, sobald sie den Klang der Instrumente hörten, der Hörner, Pfeifen, Zithern, Leiern und Harfen. Und die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen beteten das goldene Standbild an, das König Nebukadnezar hatte aufstellen lassen. Ach du Schande, das ist alles nicht wahr, ne, oder? Also, da wird dem Nebukadnezar zugesprochen: Du bist der goldene Kopf. Und der hat nichts Besseres im Kopf, als diesen Kopf ein passendes Standbild bauen zu lassen, aus Gold, woraus denn auch sonst? 30 Meter hoch. Wie hoch ist der Christus in Rio? Ich meine auch 30 Meter. Und alle sollen beim Beginn der musikalischen Zeremonie niederfallen und anbeten. Naja, ich sag mal, mit der richtigen Musik, da kannst du Menschen bewegen. Wichtig, das Standbild ist nicht Nebukadnezar selbst. Nee, nee, das ist seine Staatsgottheit. Die soll von dem ganzen Beamtenapparat angebetet werden. Und das wird uns zwei-, dreimal erzählt. Also eine echte Staatsreligion. Wer nicht die Staatsmacht anbetet, ist ein Staatsfeind. Todesstrafe. Die Sache mit dem Ofen. Hey Alter, was für eine Story. Um was geht es? Also ich denke, es geht nicht allein um den durchgeknallten Nebukadnezar. Nee, nee, es geht um alle Despoten zu allen Zeiten. Es geht um jede Staatsmacht, die sich absolut setzt, die sich selbst religiös überhöht und Anbetung, bedingungslosen Gehorsam verlangt. Vers 8. Einige babylonische Männer gingen zum König und erhoben schwere Vorwürfe gegen die Juden. Sie sagten zu Nebukadnezar: Lang lebe der König! Du, König, hast diesen Befehl erteilt. Die Menschen sollen niederfallen, sobald die Instrumente zusammen erklingen, die Hörner, Pfeifen und Zithern, die Leiern und Harfen. Sie sollen das goldene Standbild anbeten. Wer nicht niederfällt, um es anzubeten, soll im selben Augenblick in den brennenden Ofen geworfen werden. Nun sind da diese jüdischen Männer, die du beauftragt hast, die Provinz Babylonien zu verwalten. Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer achten dich nicht, König. Sie verehren deinen Gott nicht und beten das goldene Standbild nicht an, das du hast aufstellen lassen. Jojo, die Juden werfen sich nicht vor dem Standbild nieder. Warum? Sie sind Adonai treu. Sie wollen keinen anderen Gott anbeten. Sie werden denunziert. Wer? Daniel? Nee, Daniel wird uns gar nicht genannt. Schadrach, Meschach und Abednego. Komisch. Und nur in diesem Kapitel spielen sie noch eine Rolle. Dann nicht mehr. Auch komisch. Okay, sei's drum. Wie geht's weiter? Vers 13. Da wurde Nebukadnezar zornig und wütend und befahl, Schadrach, Meschach und Abednego zu ihm zu bringen. Man brachte die Männer vor den König. Nebukadnezar sagte zu ihnen, stimmt es, Schadrach, Meschach und Abednego, dass ihr meinen Gott nicht verehrt? Ist es wahr, dass ihr das goldene Standbild nicht anbetet, das ich aufstellen ließ? Und nun, macht euch bereit und fallt nieder, sobald die Instrumente zusammen erklingen. Die Hörner pfeifen und zittern, die Leiern und Harfen. Und ihr sollt das Standbild anbeten, das ich machen ließ. Wenn ihr es aber nicht anbetet, werdet ihr noch im selben Augenblick in den brennenden Ofen geworfen. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Gewalt retten könnte? Die Spannung wird erzählerisch unheimlich gesteigert. Die drei Juden bekommen noch eine Chance. Wenn wieder der Sound der musikalisch-religiösen Zeremonie ertönt, dann Kniefall vor dem Standbild, sonst Ofen. Und Nebukadnezar stellt für die jüdischen Ersthörer die entscheidende Frage: Welcher Gott könnte euch aus meiner Hand reißen? Da will ich nochmal einhaken. Also die drei gehören ja zu den deportierten Juden. Und es war in der Zeit eigentlich Usus, dass die eroberten Völker den Gott der Eroberer annahmen. Das lag auf der Hand, denn der eigene Gott ist ja besiegt worden. Und die Eroberten nahmen dann den stärkeren Gott an, den Gott der Eroberer. Ja, und das Besondere ist, die Juden halten in der Niederlage, in der Diaspora, an ihrem Gott fest. Das ist eine geistlich-theologische Leistung, will ich mal sagen. Sie sind mit diesem Gott in die Diaspora gegangen, Deportation. Und trotzdem halten sie an ihm fest. Die Frage, welcher Gott könnte euch aus meiner Hand reißen? Ich frage mich auch, vielleicht fällt es dem Nebukadnezar selbst ein. War da nicht ein Daniel? War da nicht ein Gott des Himmels? Ja, das hat er doch selbst im vorherigen Kapitel gesagt. Er hat gesagt, dass der Gott der Götter ist. Ach, das ist eine andere Geschichte. Ach so, dem Erzähler geht es nicht allein um Historisches. Ach so, ihm geht es darum, wie sich Juden in solchen und ähnlichen Situationen verhalten sollen. Okay, gut. Na, dann lesen wir mal weiter. 16. Schadrach, Meschach und Abednego sagten zu König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir in dieser Sache zu antworten. Unser Gott, den wir verehren, kann uns aus dem brennenden Ofen retten. Er wird uns auch aus deiner Gewalt retten, König. Und falls nicht, sollst du wissen, König, dass wir deine Götter nicht verehren. Auch das goldene Standbild werden wir nicht anbeten, das du hast aufstellen lassen. Da rutscht mir raus, Echikulechi. Also, ich meine, das klingt ja fast frech, wie die drei Nebukadnezar ihrem König sagen, wir haben es nicht nötig, dir in dieser Sache zu antworten. Hallo? Also, ich denke, die Ersthörer nehmen das Stichwort Zivilcourage auf jeden Fall auf. Und unser Gott kann aus einem brennenden Ofen retten, aus brenzligen Situationen. Aus, nicht vor. Muss er aber auch nicht. Auch wenn er es nicht tut, wir verehren das Standbild trotzdem nicht. Also, der pädagogische Unterton ist unverkennbar. Also, die Moral von der Geschichte ist ja mit Händen zu greifen. Vielleicht rettet Adonai diesmal aus dem Ofen. Vielleicht tut er es ein anderes Mal nicht. Ganz egal. Die Ersthörer sollen es annehmen. Sei ein Adonai-treuer Jude. Und ich höre für mich, sei Jesus treu. Vers 19. Da wurde Nebukadnezar zornig auf Schadrach, Meschach und Abednego. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich. Er befahl, den Ofen anzuheizen. Man sollte ihn 7-mal heißer machen, als man es für gewöhnlich tat. Dann befahl er den kräftigsten Männern seiner Armee, Schadrach, Meschach und Abednego, zu fesseln. Sie sollten die drei in den brennenden Ofen werfen. Die Männer wurden so, wie sie waren, in ihren Mänteln, Hosen, Mützen und Kleidern. Dann wurden sie in den brennenden Ofen geworfen. Weil der Befehl des Königs sehr streng war, war der Ofen ungewöhnlich heiß. Die Flammen töteten die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten. Die drei Männer selbst, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gefesselt in den brennenden Ofen hinab. Ach du Schande. Also, spannungstechnisch ist das nicht mehr zu toppen. Der Ofen wird noch heißer gemacht als gewöhnlich. Sollen wir uns Gedanken darüber machen, über die Höhe der Temperatur? Wie viel Grad ist 7-mal heißer? Völlig falsche Fährte. Wir sollen begreifen, dass es heiße Konflikte gibt. Es kann ganz, ganz dicke kommen, aber so richtig. Wir würden heute sagen, man kann in Teufels Küche kommen, in einem Staat, der sich selbst an Gottes Stelle setzt, der dann Treue, Loyalität und Anbetung verlangt. Ja, und die babylonischen Soldaten, die die drei in den noch heißeren Ofen werfen sollen, die werden von den Flammen getötet. Ganz schön heiß. Den drei Juden passiert das natürlich noch nicht. Die fallen gefesselt und korrekt gekleidet in den Ofen. Vers 24. König Nebukadnezar erschrak. Er stand hastig auf und sagte zu seinen Ministern, haben wir nicht drei Männer gefesselt und mitten ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König, gewiss, König. Er sagte, ich sehe aber 4 Männer, die mitten im Feuer frei herumlaufen. Sie sind nicht verwundet. Der 4. sieht aus, als wäre er ein Gottessohn. Nebukadnezar trat an die Tür des brennenden Ofens und sagte, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt hierher. Und Schadrach, Meschach und Abednego gingen aus dem Feuer heraus. Da versammelten sich die Statthalter und Provinzverwalter, die Beamten und die Minister des Königs. Sie sahen, dass das Feuer den Männern nichts getan hatte. Ihre Körper und ihr Kopfhaar waren nicht verbrannt und ihre Mäntel waren unverändert. Sie rochen auch nicht nach Feuer. Tief durchatmen. Der Nebukadnezar kann in den Ofen sehen. 4 Personen laufen frei rum. Einer zu viel. Wie kommt er da rein? Wer ist das? Der sieht aus wie ein Göttersohn. Wie sehen die nochmal aus? Hab's glatt vergessen. Okay, später spricht Nebukadnezar von einem Engel. Wichtiger, alle drei Juden sind unversehrt. Das wird uns eindrücklich beschrieben. Die rochen nicht einmal nach Rauch. Nur Freunde des Lagerfeuers wissen diese Beschreibung zu würdigen. Schöner, größer, wunderbarer kann man das nicht erzählen. Aber die Krönung vom Ganzen, die kommt jetzt erst. Nebukadnezar sagte: Gepriesen sei der Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Er hat einen Engel gesandt und seine Diener gerettet. Sie haben ihm vertraut und sich nicht an den Befehl des Königs gehalten. Sie haben ihre Körper aufgegeben, damit sie nicht irgendeinen Gott verehren müssen. Sie beten nur ihren Gott an. Darum erteile ich diesen Befehl für die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen. Jeder, der über den Gott lästert, den Schadrach, Meschach und Abednego anbeten, soll in Stücke gerissen werden. Sein Haus soll zu einem Schutthaufen werden, denn es gibt keinen anderen Gott, der auf solche Weise retten kann. Der König sorgte dafür, dass es Schadrach, Meschach und Abednego gut ging in der Provinz Babylonien. Hast du das richtig aufgenommen? Der Erzähler lässt Nebukadnezar uns, den Hörern, das Geschehen deuten. Gepriesen sei der Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Der hat seinen Engel geschickt und seine Diener gerettet. Die haben ihm vertraut und die haben das Wort des Königs übertreten und sie haben ihre Körper hingegeben. Sie haben keinen anderen Gott gedient, keinen anderen angebetet, außer allein ihren Gott. Damit sind alle Fragen der jüdischen Ersthörer beantwortet. So sollen sie sich auch verhalten. Die Moral von der Geschichte: treu zu Adonai stehen. Sich nicht dem Staat bis zur Selbstaufgabe unterwerfen. Zivilcourage, Standhaftigkeit. Macht bei der Selbstvergötzung von menschlicher Macht nicht mit. Dann wird es heiß werden. Ja, sicher, es kann dann ganz schön heiß werden. Das Martyrium droht. Gott rettet uns nicht davor, sondern daraus, wenn er will. Muss er aber nicht. Wir sollen ihm in jedem Fall treu sein. Dahin führt uns der Erzähler. Und ich bin echt froh, dass ich in einer parlamentarischen Demokratie lebe. Die will nicht angebetet werden, die will mitgestaltet werden, die will kritische Mitbürger und Mitbürgerinnen haben. Shalom!